Willkommen bei der 17. Ausgabe von Kino Ambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns Small Death von Lynn Ramsey in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, den ihr jederzeit auf YouTube schauen könnt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so legal ist oder nicht. Sonst könnt ihr noch ein Criterion-DVD kaufen. Dort kriegt ihr es auf jeden Fall. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und bei unserem 17. Anamnesegespräch ist auch noch der Patrick Marki mit dabei. Hallo Patrick.
Ali, 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 hi, Sebsta, how you doing, what's going on? Ja, ich kann kein Schottisch sprechen.
Ich war eher so Südstaaten-Dialekt, so ein Cowboy, habe ich einen Eindruck gehabt.
Ei, ja, ich kann genau, ja, ich kann es nicht. Es ist aber eine sehr, sehr faszinierende Sprache, möchte ich jetzt schon sagen.
Okay, ich glaube, am besten machen wir das so fun, wenn das so, it's a lot of fun. Muss dieses
Fun, ja. Also wie Jon Snow einfach sprechen.
Ne? Ja, ey. Ja, ich meine, ja. Woher kommt Jon Snow?
Ne, aus Schottland?
Ich hätte ihr gesagt, ja, gut, aus...
Er hat sehr viel Zeit in der Wall verbracht und die ist ja genau. In Schottland. Stimmt, tatsächlich. Ja, 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 das ist kein Zufall.
Ich habe vergessen, wie die ganzen Ländereien heißen in Game of Thrones, aber ja, das ist, glaube ich, nicht so ein Zufall, wenn ich schon seit über 2 Jahren oder so nicht mehr weiterschaue. Irgendwann wird das fertig geschaut, irgendwann mal.
Ach stimmt, du bist wo, bei Staffel 3 oder so nach wie vor?
Ich bin schon weiter gewesen, aber mit meiner Partnerin bei Staffel 3. Ja, ist nicht hier und nicht da. Hier und da ist Lynn Ramseys großartiger, oder großartig, vielleicht ist das übertrieben gesagt, aber Lynn Ramseys interessanter Debüt-Kurzfilm, den sie 1996 gemacht hat, den Small Death, den wir uns heute uns anschauen werden, wie Patrick schon eingefügt hat, mit so diesem Perspektive auf die Kindheit und welche Perspektive auf die Kindheit eben die Lynn Ramsey aufmacht, die ja bekannterweise sehr gerne über Traumatisierung redet. Also irgendwie Lynn Ramsey ist da recht
Trauma Time.
Ja, stimmt. Oh, es ist Trauma Time.
Ja, wiederkehrendes Thema bei uns hier im Podcast, glaube ich.
Ja, ich frage mich, warum bloß? Wahrscheinlich alles nur wegen dir, Patrick. Aber wenn du schon mir ins Wort fällst, müssen wir mich gleich noch mal ins Wort
fallen. Mach ich sonst die nie, Blut oder?
Perfekt. Worum geht's bitte?
Ja, sicher, gerne. Ein junges Mädchen wird in 3 Akten, die sinnbildliche bzw. einschneidende Momente im Lauf ihres Lebens darstellen, porträtiert.
Okay.
Spaß. Ja. Ja, es ist nur ein Kurzfilm, 12 Minuten. Ich wollte jetzt hier auch nicht allzu viel von der Spannung wegnehmen.
Ja. Aber wir werden schon allen sagen, Leute, hier gibt es Spoilers. Wir werden die gesamten 11 Minuten Filmlänge spoilern. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet.
Spoiler-Alarm!
Du darfst gleich beginnen mit Spoilern. Wie hat eigentlich der Film dir gefallen?
Ja, gut, könnte ich jetzt auch sagen, ohne zu spoilern.
Shit.
Ja, ich tue mich wieder einmal schwer, diesen Film zu bewerten. Ich meine, es ist nur ein Kurzfilm, er ist ja diesmal mehr als eine bloße assoziative Aneinanderreihung von Szenen. Also hat schon Struktur, hat schon eine sehr deutliche Struktur, ist aber doch schon auch relativ lose, beziehungsweise muss man sich einiges hier auch selbst zusammenreimen. Ja, wie fand ich den Film? Weiß nicht. Ist ein Kurzfilm, kann ich schwer beurteilen, aber ich finde auf jeden Fall, man konnte hier schon recht viel, wenn so viele Filme kenne ich jetzt auch nicht von Ramsey, aber das, was man hier gesehen hat, ich finde, das ist schon typisch für sie, also das ist schon sehr viel vorausdeutend auf ihre späteren Filme, oder da hat sie hier schon, man merkt schon, dass sie hier schon in ihren Flow oder gerade sehr stark dabei ist, in ihren Flow hineinzufinden und recht viele typische Elemente, die Trademarks für sie werden sollten später, ich meine, gut, so bekannt ist sie nicht, aber ja, die findet man hier auch schon. Abgesehen von einigen kleineren handwerklichen und technischen Ungereimtheiten, aber also das ist ja überhaupt nicht schlimm, natürlich. Also man merkt, dass es ein Erstlingswerk ist, finde ich, und dass sie wohl auch noch recht jung war, als sie es gemacht hat. Ja. Aber ich finde schon, also Ja, man merkt, in welche Richtung ihr Oeuvre gehen wird. Das wird sich nämlich gar nicht so sehr von diesem Film dann unterscheiden, finde ich. Also von daher fand ich ihn schon auch spannend, interessant, hat mir gefallen, sagt mir zu, diese Stilart, wenn man es so sagen möchte. Aber um hier wirklich ein abschließendes Urteil zu fällen, ja, war halt auch ein bisschen kurz und vielleicht ein bisschen zu wenig Input, dass da ich jetzt sagen könnte, oh, finde ich wirklich super, super gut gemacht oder super vom Hocker reißend. Ja, also da finde ich ihre Langfilme einfach zweckgebundener, sage ich mal so, weil ich finde, dass man so etwas, ein solches Thema in einem Langfilm besser verarbeiten kann und einfach das besser rüberkommt, die ganze Funktionsweise von Traumata und so, das ganze zermürbende, oder, also das zermürbende der Geschehnisse und so, das finde ich, kommt ein Kurzfilm halt gar nicht so gut rüber. Und auch dieser Kurzfilm, also auch dreiaktig, also drei kleinere Akte hat, das ist eigentlich etwas, was von der Struktur meiner Meinung nach im Langfilm besser zur Geltung kommt, aber ja, Kurzfilm passt das auch. Also ist spannend. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was hier so gesprochen wurde. Ich meine, es ist ja eigentlich theoretisch und auch praktisch sollte das Englisch sein. Oder wie wir zu Beginn bereits haben anklingen lassen, ist das Schottisch. Aber sehr schwer zu verstehen, was die Leute da so sprechen. Was aber ein bisschen auch was von dem Charme des Films ausmacht. Ja, eine Sache noch. Ich finde es gar nicht so deutlich. Damit gebe ich den Ball mal an dich weiter. Ich finde es gar nicht einmal so deutlich, wenn man jetzt es nicht weiß, beziehungsweise wenn man nicht ein bisschen drüber nachdenkt, oder wenn man nicht Lynn Ramsey kennt. Also es zerschlägt einen nicht sofort, dass dieser Film hier von Traumata handelt. Also es ist schon deutlich dann im Nachhinein, aber ich finde es ist nicht gar nicht so deutlich, wie man sich das oder wie ich mir das vielleicht gedacht hätte. Also muss ich das schon ein bisschen zusammenreimen, beziehungsweise erst ein paar Minuten oder Sekunden meinetwegen drüber nachdenken, bis man darauf kommt, ah, okay, das hier sind einschneidende kleine, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, traumatische Erlebnisse im Leben dieser Person. Also, dass das quasi das Narrativ oder das Hauptaugenmerk des Films ist, ist überraschend subtil. So, genau, das sind meine Überlegungen dazu. Wie viele kleine Traumata würde ich dem Film geben? Ich weiß nicht, finde ich sehr schwierig. 7 von 10.
Das ist doch eh gut. Was willst du denn noch? Immer so kritisch. Das klingt immer so bei dir wesentlich kritischer, dass dann die Bewertung es dann eigentlich ist. Also.
Ja, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ich denke, ich bin so kritisch, ich muss jetzt hier mehr. Also vielleicht würde ich, vielleicht auch nur, also 6, aber also ja, 6 mindestens. Ja, ach, keine Ahnung. Wie
Vielleicht auch
gesagt, das sind,
8.
nee, 8 nicht, 8 nicht.
Ja, irgendwie, du hast irgendwie Pech mit den letzten Episoden, die irgendwie konstant sich teilweise um Sachen drehen, die stärker im avantgardistischeren Bereich liegen, weil ich glaube, du hast seit zumindest Asparagus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dir wie gut dir The Five Bloods auch gefallen hat. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was du dazu gesagt hast, aber zumindest
Five Bloods,
Asparagus.
aber der war ja überhaupt nicht avantgardistisch, oder?
Ja, er hat eine andere untypische Art der Herangehensweise, nämlich diese Direktheit, die wir klar besprochen haben. Also, dass
Ja,
er
gut.
eben damit gearbeitet hat, die ja, ich meine, Brüche von klassischen narrativen Flow, wenn ich diesen Begriff wieder von dir nehmen kann, indem man einfach Einschübe hat von historischen Quellenmaterial und Ähnlichem. Das ist also nicht Quellenmaterial, sondern auch der konkreten Quelle, die so benennt, was das eigentlich ist, sondern nicht nur einfach als, hey, wir zeigen ja jetzt einfach Bilder her, die stimmungsvoll sind von brennenden Häusern oder so. Nee, wir machen, zeigen Bilder her von brennenden Häusern und sagen gleichzeitig, das ist X und Y, das ist Race Riot von den 1940er Jahren etwa oder was auch immer. Also das heißt, es ist so ganz konkret in der Hinsicht, dass das jetzt ein theoretisches Beispiel, dass in der Five Platz auch nicht vorgekommen ist, aber ich finde das schon auch untypisch, aber vor allem in Asparagus und natürlich I'm Not a Witch waren beides Filme und jetzt natürlich Small Deaths, waren es drei Filme, die alle bei dir so ein bisschen auf irgendwas gestoßen sind, die wo du nicht ganz mit denen mitgehen konntest anscheinend.
Ja, ich meine, ich bin ja generell offen für sowas, aber ich glaube, und das habe ich schon öfters gesagt, ich glaube, am Ende des Tages mag ich eigentlich lieber Filme, die nicht nur, also es ist schon wichtig, dass man hier etwas tiefergreifendes hat, ein Element hat, das sich nicht sofort erklärt, aber ich mag es, wenn Filme mehrere Ebenen haben. Das heißt, wenn es schon ein relativ klar erkennbares narratives Gerüst gibt, an dem man sich entlanghangeln kann und dann, wenn man es vielleicht zum zweiten Mal schaut oder wenn man ein paar Szenen nochmal schaut oder drüber nachdenkt, einem zusätzlich dazu noch Sachen auffallen, die entweder das Ganze unterstützen oder ja, nochmal zusätzlich irgendwie eine Nachricht transportieren. Wenn dieses narrative Gerüst oder Korsett, wenn man so nennen möchte, fehlt, tue ich mich da vielleicht manchmal ein bisschen schwer mit, beziehungsweise muss es dann schon etwas sein, worauf ich wirklich Lust habe, mich drauf einzulassen und was ich dann wirklich will. Ja, ich glaube, da bin ich vielleicht einfach ein bisschen simpel gestrickt in dieser Hinsicht.
Ja, aber gleichzeitig eben ein Kurzfilm ist halt in erster Linie sehr klar strukturiert, im Sinne von, das ist halt meistens wie soll man sagen, ein Thema, was ausformuliert wird in irgendeiner Hinsicht. Und da gibt es halt wenig Platz, um es zu mit mehr Schattierungen zu betrachten oder mit mehr Schichten, Schicht um Schichte, das zu sehen und das zu diskutieren. Wobei gleichzeitig muss man ja gleich gerade sagen, bei Small Days hast du ja schon gesagt, dass du eigentlich erst beim darüber überlegen oder vielleicht beim zweiten Mal sehen, wenn nicht das Thema gehabt hätten, du langsam diesen Titel des Filmes in Verbindung gebracht hättest mit der Struktur des Filmes. Also da muss man auch sagen, das ist ja schon eigentlich eine Herangehensweise, die sich ein bisschen querer stellt als andere Kurzfilme, die wesentlich offener sind in dieser Zugangsweise eigentlich.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Grund, warum mir das dann doch so gut gefällt und ich dann doch hier sieben kleine Traumata vergeben habe. Also 7 Punkte. Jo. Genau, also weil ich mag sowas schon, das dauert vielleicht ein bisschen, aber ich finde sowas schon ganz cool, wenn man dann, wenn sich einem dann erst im Nachhinein etwas erschließt. Und das ist tatsächlich recht gut gemacht hier, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, bei mir war es so, ich bin mir nicht sicher, ob es bei der dritten Episode erst war, beim ersten Mal schauen oder bei der zweiten schauen, aber irgendwie da ist mir es dann erst so der Knopf aufgegangen. Ich habe zuerst überhaupt gedacht, bei der zweiten Episode, dass die Anne-Marie, die das Kind ist, das ist das jüngere Kind. Ich habe erst nachkapiert, dass es nicht dieselbe, also dass die Figur älter geworden ist, dass ein Zeitsprung dazwischen ist. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das, wie konkret das gesagt ist, aber wir können es klar sagen, dass die drei Episoden mehr oder weniger sehen, dass es die Episode Maan da, also Maan, Mutter und Vater, Maan da, wo sie ungefähr, ich würde sagen, im Volksschulkindalter ist, vielleicht ein bisschen jünger. Dann ist sie Ende der Volksschulzeit, Anfang Jugendzeit, eher im Gymnasium vielleicht schon, in dem Holy Cow und schlussendlich ist sie dann im Ende der Pubertät in The Joke oder The Joke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist irgendwie so eine klare Veränderung. Und ich muss gestehen, ich habe, wie gesagt, bei der zweiten Episode noch lange gedacht, dass sie ihre Schwester eigentlich ist, weil sie auch sehr ähnlich ausschaut, die Schwester von der Protagonistin.
Ist das ihre Schwester?
Ja, sie wird gecredited als Sister. Also es würde auch
Ah, okay.
vom Altersunterschied passen irgendwie. Sie ist halt wahrscheinlich an zu dem Zeitpunkt ja auch schon 12 ungefähr oder vielleicht 11 und ihre Schwester wird dann halt 5, 6 sein. Also darum meinte ich mir, es ist ziemlich genau das Alter, in dem sie war im ersten Teil des
Das kann ich sehr
Filmes.
gut nachvollziehen. Ich dachte auch, also die sehen sich auch sehr ähnlich.
Ja.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja, aber ich muss gestehen, also das hat mir eben auch gefallen, wie dieser Knopf aufgegangen ist, wie diese ganze Geschichte erzählt ist. Das ist das, was mir dann doch sehr gut gefallen hat. Also ich finde den Film jetzt auch nicht perfekt und ich stimme doch zu, dass eben der Film nicht ganz so funktioniert wie ihre späteren Spielfilme, weil, also ich muss gestehen, sie hat ja viele Spielfilme gemacht. Ich habe nur zwei gesehen von ihren Spielfilmen, nämlich We Need to Talk About Kevin und You Were Never Really Here, den wir auf der Kinocouch schon mal begrüßt haben. Und finde ich beide wirklich faszinierend eigentlich. Es sind beides wirklich großartige Filme, wo man schon viele Elemente durchspürt, die dann eben nachher sich entfalten werden. Das sind natürlich tatsächlich bessere Filme als dieser Film, das kann ich auch gleich sagen, weil sie mit dieser Komplexität arbeiten, die du auch schon genannt hast. Aber ich finde, für das, was er ist, nämlich zum einen als Debütfilm und zum anderen als Debüt-Kurzfilm und zum anderen auch, dass er in dieser Kürze von 11 bis 12 Minuten eigentlich relativ komplex mit Kindheit umgeht, das finde ich schon sehr beeindruckend. Oder das Thema des Aufwachsens, also, dass sich das langsam erst erschließt und man nicht bei der Hand durch den Film geführt wird, aber trotzdem eine klare Struktur hier sichtbar ist. Das ist schon sehr toll. Und gleichzeitig ihre Art zu filmen, das ist da schon sehr auch sichtbar. Also wie sie dann
Ja, absolut.
später arbeitet. Also gerade dass du das Flow bezeichnet hast, würde ich immer so als diesen Rhythmus der Schnitte und der verschiedenen Kameraeinstellungen, das ist total toll. Also gerade in der zweiten Episode, die natürlich sehr flashy ist in vieler Hinsicht, aber auch natürlich in der ersten Episode, die wesentlich nuancierter oder kühler gehalten ist. Das ist super, wie die Kamera geht mit denen, läuft mit bei den beiden Mädchen, den Schwestern, Schnitt auf eine Totale, wo man sie von weiter weg sieht, wie sie am Flussufer entlang spazieren. Also davor ist es erfüllt von dem Gelächter, dann auf einmal wird es wieder still. Dann ist auf einmal eine super Totale von einer Schnecke auf einen Finger von der kleinen Schwester, Schnitt auf eine Kuh in einer, ich weiß, Medium Shot oder einer Total, ich bin mir ganz sicher, und Schnitt wieder zu ihnen zurück. Also es ist. Ich finde das ein total schöner Rhythmus und man wird richtig in diesen Flow reingezogen. Und das ist das, was mir richtig gut gefallen hat. Und das bringt auch, finde ich, auch, um an der Stelle vielleicht auch schon ein bisschen in das Thema zu gehen, das bringt auch so diese Perspektive, die Kindheit irgendwie rein. Das Ganze ist so
Ja.
extrem subjektiv, wie es nur geht, oder? Oder wie siehst du das? Also.
Es ist extrem subjektiv, ja. Also das finde ich, macht sie recht gut, dass sie eben aus der Perspektive von der Annemarie, heißt sie, glaube ich, das Ganze darstellt, ja. Also das kommt sehr gut rüber. Aber das ist auch irgendwie, das ist ihr Stil. Also das macht sie eben, also das hast du ja gerade schon gesagt, aber das macht sie auch in ihren anderen Filmen, glaube ich, sehr gut. Beziehungsweise ist das auch etwas, das hier wichtig ist. Und das ist auch etwas, was ihre Filme letzten Endes so ansprechend, weil irgendwie nachvollziehbar macht, weil man sich fast dann in die Schuhe von der Person, um die es geht, hineinstellen kann. Stellt man sich in Schuhe von jemand anderem? Ich weiß nicht. Logischerweise müsste man das tun, ja. Genau, das ist etwas, das es so bestechend macht. Was ich aber also sagen wollte, oder was ich anfangs, als ich meinte, dass es hier ein paar technische Ungereimtheiten gibt, also ich finde gerade im dritten Segment, bei Joke zum Beispiel, da gibt es doch einige Jump Cuts und sowas. Jetzt könnte man argumentieren, ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist, um irgendwie so ein bisschen ein kleines, ich sag mal, surreales Element mit reinzubringen. Ich meine, das ist etwas, das zum Beispiel bei You Were Never Really Here, heißt der Film so, recht stark zur Geltung kommt. Oder ob es einfach ihrer technischen Unerfahrenheit zu Schulde kommt, dass wir hier die Protagonistin im Gang stehen haben und dann die nächste Sequenz eigentlich nach dem Schnitt genau die gleiche Perspektive, nur ein paar Zentimeter verrückt ist und die Person steht an einer ein bisschen anderen Stelle. Also ob das gewollt ist oder nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es wirkt teilweise ein bisschen holprig. Also das meinte ich mit den technischen Ungereimtheiten. Wenn es auch gewollt ist und da in dem Ganzen mit hereinspielen und vielleicht das kleine Trauma, das sich gleich ereignen wird, irgendwie so vorankündigen soll, dann wäre das natürlich genial, aber ich glaube, das wäre zu viel hereininterpretiert.
Also ich weiß nicht, ich weiß, welche Stelle du meinst, die ist mir auch aufgefallen, also das ist, weil es eine der wenigen richtigen Jump Cuts sind, aber da, ich finde, die ganze Szene ja darauf beruht, dass sie in dieses unangenehme Moment immer näher dem reinbringt, in dieses, also mit einer sehr großen Vorsicht, weil sie auf jeden Fall schon öfters von dieser Gruppe verarscht worden ist, glaube ich. Also ich glaube, da gibt es so einen Moment, und das finde ich auch das Schöne daran. Also die Lynn Ramsey hat mal gemeint, dass sie, weil sie Fotografin ist, hat sie bei den ersten, also sie war ist ausgebildete Fotografin, bevor sie begonnen hat, Filme zu machen. Und sie hat gemeint, sie liebt es, kleine Gesten und so zu machen. Und das merkt man ganz stark. Also gerade ihr zweiter, nein, dritter Film, Gas Man, also ihr dritter Kurzfilm, da spielen die
Das
ersten,
ist der Weihnachtsfilm.
der Weihnachtsfilm, ja genau. Hast du ihn gesehen?
Leider nicht, nee. Nee.
Okay. Na, ist auch ein schöner Film. Und da spielt natürlich auch wieder der Bruder von ihr mit, der James Ramsey. Und da spielt wieder den Vater von, ich glaube, dem tatsächlichen Kind von ihm, also der Lynn Ramsey Jr. Weil ich glaube, das ist das Kind von dem Bruder, weil, also ich habe nämlich lange geschaut, ob es das Kind von Lynn Ramsey ist oder das Kind von seinem Bruder. Aber es geht sich von Alter her knapp nicht aus, glaube ich, zum einen. Und
Warte
zum
mal,
anderen hat sie ein Kind
Lynn
erst.
Ramsey Jr.
Ich weiß, es klingt danach, aber ja, ich weiß. Das Lynn Ramsey Jr. ist das kleine Kind in der ersten Episode,
Ja,
die Anne-Marie.
also
Und sie
von dem
spielt
jetzigen Film, den wir jetzt
im
besprechen,
jetzigen
für die
Film. Und
Zuhörer.
bei Gasman spielt sie genauso auch wiederum das Kind von James Ramsey, der auch in dieser Episode, dieser ersten Episode, den Vater spielt. Und ich glaube aber, es ist ja tatsächlich, sind Vater und Kind tatsächlich auch, also die beiden. Weil ich habe eben rausgefunden, irgendwann nach langem Schauen, dass sie ein Kind erst hat und das Kind ist von ihr, ist während der Dreharbeiten oder kurz nach der Präproduktion von You Were Never Really Here zur Welt gekommen. Das heißt, das Kind hat sie sehr spät bekommen in ihrem Leben, erst mit so 45 oder so.
Oh, okay.
Und genau, dementsprechend kann es eigentlich nicht sein, außer alle Informationen im Internet sind falsch, was durchaus sein kann.
Average was die
ein bisschen geschweift gerade. Wie der Film ja auch funktioniert. Der schweift und geht dann.
Genau.
Nee, aber der Film hat jetzt den Flow und der geht immer so, es wird immer enger, es wird immer, das Korsett verschnürt sich dann immer, so genau die kleinen Gesten. Wir haben diesen Moment, wie sie unten steht und die Rufung rauf zu ihm und jetzt habe ich, wo ich war mit den kleinen Gesten. Es gibt so die Momente schon davor, wo immer wieder so kleine Gesten, wo die Fragmentierung der Körper so, wo man nur die Hände sieht und so. Und das ist bei Gasman die ersten 2 Minuten ganz stark der Fall eben, also bei diesem dritten Kurzfilm. Das ist sehr interessant, wie sie mit der Kamera und mit den Körpern umgeht und den Personen umgeht. Und wir haben das eben auch bei diesem Moment wesentlich klassischer, nämlich der einzige Grund, warum ich denke, dass sie schon öfters von der Gruppe verarschen ist, warum sie diese Gruppe nicht
Das wollte
mag,
ich nämlich
ist,
fragen.
weil sie wird gerufen. Sie merkt, dass sie gerufen wird. Sie schaut hin und denkt sich und verzieht das Gesicht ganz wenig nur. Und sie antwortet erst beim zweiten Mal rufen. Und ich bin mir ganz sicher, sie will einfach nicht darauf gehen, weil
Ja,
sie
sie
das
will einfach nicht
gewöhnt ist.
raufgehen, aber das zeigt sich ja. Ich meine, sie ist ja auch schon skeptisch, als ihr
Ja, genau.
Freund, Fragezeichen,
Ja.
hochgeht und meint, ja,
Ja.
I'll be back in 2 minutes. Und das passt ihr ja, warum auch immer, nicht. Ich nehme an, dass sie hier halt schon irgendwie, also ich glaube, sie ist dieser Gruppe von Freunden ihres Freundes negativ gegenüber
Genau,
eingestellt.
genau.
Wie wir sehen, zu Recht oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit völlig zu Recht. Aber sie denkt halt, dass die, wahrscheinlich auch das zu Recht, aber irgendwie zwielichtige Sachen treiben und ja, keine Ahnung, Sachen machen, die ihr nicht ganz geheuer sind. Und ich glaube, die wissen das auch und die spielen ja auch damit.
Genau.
Also deswegen, genau.
Genau, das meinte ich mit dieser kleine Moment, dieses zuerst dieses Sagen, so, ach, willst du wieder raufgehen schon wieder? Und dann noch dieser einen Moment, wo sie ganz kurz wartet, bevor sie antwortet, bevor sie nicht nur antwortet, bevor sie raufgeht auch. Das ist so schön, wie eben Lynn Ramsey generell mit eben ihren, so mit diesen kleinen Momenten arbeitet, um eben wenig tiefer gehend über die Figuren reden zu können. Und das finde ich das Schöne. Man kann sich ganz klar eine große Palette an Vorerfahrungen vorstellen, die sie durchgemacht hat. Man kann das richtig so durchexerzieren, was sie schon mit dieser Gruppe irgendwie erlebt hat oder welche schlechten Erfahrungen sie damit gemacht hat. Und ich finde, das ist
Ja.
auch, finde ich, eben sehr beeindruckend, wie der Film trotz seiner klaren Kürze sehr viel weit mehr aufmacht, als nur vom Text her vorhanden ist, sondern gerade mit der Kameraarbeit, mit der Art und Weise, wie sie mit den Schauspielern umgeht und Schauspielerinnen umgeht und schlussendlich natürlich auch mit dem Schnitt etwa. Also wie gesagt, also ich finde gerade darum auch diesen Moment, was du jetzt gesagt hast, ein Jump Cut ist und vielleicht ein bisschen eine technische Slip-Up, könnte man sagen. Aber ich glaube, das ist, wenn dann eher ein freudianischer Slip. Ich glaube, das ist eher eine Art, wie hier kein Versehen, sondern es zeigt sich in der Kamera gerade dieses Unbehagen, das sich ausdrückt in der Art des Schnittes, weil ja auch die Art, wie sie generell hochgeht, sehr eigenartig ist. Es ist immer
Also,
wieder diese gleiche Kameraeinstellung, die sich wiederholt in vieler Hinsicht.
das meine ich ja. Also, wenn das wirklich beabsichtigt ist und gewollt ist, dann ist das natürlich also fast schon genial. Dann ist das wirklich ziemlich gut. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Ja. Aber es ist der Atmosphäre des Films nicht allzu abträglich, auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
Ja, aber das. Ich glaube, damit kommen wir eh zum zentralen Punkt, weil ich meine, das ist ja dieses, dass sich alles anspannt, dass alles irgendwie unangenehmer wird. Also der Film handelt ja um diese drei kleinen Erfahrungen mit Tod in irgendeiner Hinsicht. Tod in einer sehr metaphorischen Hinsicht, teilweise in einer sehr direkten Hinsicht. Und wie das eigentlich eine Perspektive auf Kindheit ist oder das Aufwachsen. Also, und ich wollte dich fragen, wie du das, weil du, okay, dann sag, was wolltest du sagen?
Ja, nee, da würde ich dich fragen, also würdest du wirklich sagen, also würdest du den Titel Small Deaths wirklich so verstehen, dass quasi jede Episode mit einer Begegnung von einem mehr oder weniger metaphorisch ausgeprägten Tod handelt? Oder, also ich hätte es nämlich eher so interpretiert, dass in jeder Episode quasi ein kleiner Teil von der Protagonistin stirbt, oder ein kleiner Tod ist, oder halt ein einschneidendes Erlebnis, was etwas in ihr verändert. Genau, so hätte ich es interpretiert. Ich meine, in der zweiten Episode, okay, geht es eindeutig wirklich um Tod. In der ersten Episode könnte man sagen, okay, Tod der Beziehung der Eltern oder was auch immer, so etwas in die Richtung. Und das dritte, ja gut, da geht es auch um Tod. Sie denkt, dass die eine Frau aus der Gruppe, die sie konfrontiert, dass die gestorben ist, weil die sich eine Überdosis verpasst hat, was da nicht der Fall ist. Also beides wären legitime Interpretationen. Was glaubst du, ist die legitimere oder ist beides relevant?
Ich glaube, meine Interpretation ist legitimer. Nein, natürlich nicht. Also ich finde, genau, das ist es ja. Das finde ich das Spannende eigentlich, dass eben diese, dass sie eigentlich eben dieses Entwicklung des Kindes darstellt über diese traumatisierenden Ereignisse, die eben, wie ich jetzt eben auch so formuliert habe, irgendwie Hinsicht, um es darzustellen, als kleine Tode dargestellt werden. Also metaphorisch beziehungsweise tatsächlich. Also wie du sagst, das eine ist wie der Tod der Kuh. Sie sieht, wie die Kuh langsam stirbt und man sieht, wie sie sich empathisch in dieses, das ist auch so schön, also wir haben diesen Moment, es ist alles so rau und wild und schnell geschnitten, sie raufen, die Schwestern raufen miteinander, spielerisch ein bisschen, gleichzeitig sehen wir immer wieder die Burschen, die mit den Kühen Blödsinn treiben, wo man immer wieder Großaufnahmen zumindest, vielleicht sogar extrem Close-Ups von ihren Gesichtern, wie sie grinsen und hämisch lachen, während sie mit Kühen Blödsinn treiben und das alles ist so eine ganz fließende Bewegung im Schnitt eigentlich. Also wir haben zuerst diese Fragmente ihrer Hände, die sie eben durchs Gras fahren. Wir haben dann, das bäumt sich auf irgendwie und dann wird das in Totalen wieder ruhiger gemacht. Also wir haben sie beide wieder normal spielen und auf einmal Cut mehr oder weniger, aber kein tatsächlicher Cut, sondern zuerst nur ein, sie rennt worauf auf eine Anhöhe und auf einmal bleibt sie wie eingefroren stehen. Es ist Stille, nichts ist zu hören. Und dann sehen wir in einer totalen, die tote Kuh oder die sterbende Kuh eigentlich. Also sie lebt ja noch, weil sie sagen, die Kuh weint gerade. Und auf einmal hören wir Krähen und dann das Gelächter der Jugendlichen wieder. Also wir sehen auch, wie komplex sie schon mit dem Soundlandschaft umgeht eigentlich, die Lynn Ramsey. Also ich finde das alles so extrem faszinierend einfach, wie sie immer wieder in beiden, also in vor allem Episode 2 und Episode 3, sehr spannend diesen Rhythmus einhält, um langsam hinzuarbeiten, um zu diesem Tod und dieser Konfrontation mit dem Sterben in irgendeiner Hinsicht und was das in sie auslöst, weil das einfach Meilensteine sein werden in ihrer eigenen Erinnerung ihrer Kindheit. Entweder ist es eine Erzählung von sozusagen einer erwachsenen Frau, die zurückdenkt an ihre Kindheit, das fühlt sich auch ein bisschen so an, wie sehr assoziativ irgendwie alles, in diesem subjektiven Charakter halt. Oder es ist wirklich einfach das, wie wir einfach diese großen Momente haben, in unserer Kindheit vor allem, die ganz stark unsere weitere Persönlichkeiten verändern werden. Wie du es schon richtig gesagt hast, diese Meilensteine oder diese kleinen Traumatisierungen einfach, die grundlegend einfach unsere Persönlichkeit verändern werden.
Ja, absolut. Übrigens, also nach kurzem Überlegen bin ich zum Schluss gekommen, erstens, dass du absolute Recht hast mit all dem, was du sagst, und zweitens nochmal auf die dritte Episode zurückkommt und die Jump Cuts. Ich glaube tatsächlich doch, dass das beabsichtigt ist. Und ich glaube, eigentlich ist es zu deutlich, also dass es nicht beabsichtigt sein könnte und was hier gemacht wird. Und das ist ja das, was Lynn Ramsey, ich sag mal, perfektioniert hat und was also fast schon darauf hindeutet, dass hier autobiografische Elemente im Spiel sind, weil ich glaube, ansonsten wäre es schwierig, das so gut hinzubekommen. Aber einfach die Struktur, wie sich solche Traumata dann in den Gedanken wieder abspielen, also wird dadurch wiedergegeben. Also gerade das Phänomen, also diejenigen unter euch, die denn You Were Never Really Here Podcast gehört haben, die werden sich vielleicht noch daran erinnern, aber dass man dann eben so intrusive Gedanken hat und dass sich eben das Geschehen oder bestimmte Teile des Geschehens, also ganz kurze Sequenzen, dann einfach ohne, dass man das kontrollieren kann, abspielen, also sich in den Kopf drängen und immer wieder das Gleiche, sich immer wiederholt. Und ich glaube, das wird durch diese, also durch die Perspektiven, die sie wählt und wie sie das hier filmt, also auch, dass die Person im Treppenhaus hochgeht und das dann, ich weiß nicht, dreimal oder so gezeigt wird. Also das ist alles, deutet eben auf diese für Traumata typische Struktur des Erlebens und des Wiederaufrufens in den Gedanken später hin. Und das ist eben etwas, das sie, ich habe es gerade schon gesagt, ich neige ja auch schon zum Wiederholen, aber das sie perfektioniert und was ihre Filme so in meinen Augen ansprechend macht. Ja, genau.
Eigentlich ziemlich faszinierend, dass ich frage mich einfach, ob 1990er Glasgow einfach voll die Heroin-Szene gab und das so ein richtig wichtiges Thema war für die Zeit. Ja,
Trainspotting.
Ja, also es ist sehr interessant, dass es wie ähnlich die Bilder sind, die wir da auch mitbekommen, auch mit dem kleinen Baby nebenan. Das ist ja sehr spezifisch für wichtige zentrale Szenen aus Trainspotting und es ist fast schon so, ob die ich weiß nicht, ob die Oxycontin-Epidemie, die wir in den USA in den letzten 10 Jahren mittlerweile, glaube ich, haben, ob das ähnlich war in Glasgow im Schottland der 90er Jahre, so eine Perspektivlosigkeit, wo ja darüber ja sehr viele Filme dieser Zeit im großbritannischen, also britischen Raum reden, aber vor allem über Schottland eigentlich. Also wir denken an die ganzen Thatcher-Filme, die ja über die das Schließen von Minen und von Bergarbeit, Jobs etc., also den Abbau, den neoliberalen Abbau handeln. Ich finde es nur gerade sehr spannend, dass eigentlich diese Bilder hier, ich glaube ein Jahr nach Trainspotting, direkt eine Resonanz haben eigentlich. Und wie sehr das eigentlich einfach im Zeitgeist geschuldet ist. Das öffnet irgendwie auch neue Bilder, neue Zugänge auf einen meiner Lieblingsfilme, nämlich Trainspotting. Finde ich gerade irgendwie interessant.
Gab es nicht auch mal einen zweiten Teil sogar?
Ja, den gab es. Das ist auch ein sehr spannender Film. Also Trainspotting 2, T2 oder Terminator 2. Haha.
Nee, Terminator 4 ist eigentlich der beste.
Ja, aber der Trainspotting 2 heißt nämlich T2 Trainspotting 2 und Terminator 2 heißt auch T2 Terminator 2. Also ich glaube, das haben sie absichtlich gemacht, um mit den ganzen Film-Nerds die ein bisschen zu nerven mit der Nomenklatur, könnte man sagen.
Ja, mit Sicherheit. Ach stimmt, von 2017 ist der, habe ich gar nicht gesehen. Also muss ich mir vielleicht irgendwann abends Zeit nehmen und dann Double Feature machen. Und ja, vielleicht ist das dann Stoff für die Kinocouch.
Ja, aber ich finde, also es ist eh schwierig, über diesen Film, finde ich, zu reden. Und ich glaube, wir haben auch schon sehr viel darüber reden. Ich finde das auch sehr schön, wie du jetzt nochmal diese Traumatisierung, wie das einfach diese inversiven, wie hast du es genannt? Introversiv oder invasiv?
Intrusiven
Gedanken. Intrusiven. Ganz anders hier. Die intrusiven Gedanken, die hier eine Rolle stellen, die so, ja, auch so stark mit Dissoziation hier hineinfügt. Und das ist für mich alles extrem spannend und ich mag es auch, weil es halt irgendwie Kindheit anders darstellt als dieses klassische, klischeehafte Bild der glücklichen Kindheit, die man haben sollte. Dass Kindheit genauso auch geprägt ist von irgendwie so diese dunklen Momente von und die sehr bezeichnend sind für das, was man, wie man sich weiterentwickeln wird, eigentlich auch. Man könnte fragen, ob es eine sehr negative Bildsichtweise ist auf das Thema, weil Lynn Ramsey eigentlich sehr viele Filme gemacht hat danach, die sich damit beschäftigen in irgendeiner Hinsicht. Also,
ja, also natürlich ist das eine sehr negative Sichtweise oder sagen wir es mal so, eine sehr extreme Sichtweise. Ja. Das heißt aber eben nicht, dass so etwas nicht existiert. Also ich glaube eben, auch wenn ich mich hier wieder wie ein gesprungenes Tonband anhöre, eine gesprungene Platte, sorry, so oder so in der Art stelle ich mir das vor. Also ich glaube, das ist schon recht akkurat, wie Menschen, die wirkliche Traumata erlebt haben, das wahrnehmen. Ja. Ist hoffentlich nicht der Normalzustand, in Anführungszeichen, der Bevölkerung. Ich hoffe, dass wir nicht so viel traumatisierte Menschen haben. Aber traumatisierte Menschen, da wird das so oder so ähnlich ablaufen, ja, tatsächlich.
Ja, na, außerdem, wir tendieren halt einfach Normalität, also die Normalfamilie, um es mal so zu benennen, stark mit eben glücklichen Bildern zu verbinden, mit der Happy Family. Also es gibt einen sehr tollen Text von Eve Ney. Also Eve Ney macht aus einer Queer-Perspektive Familie auf und auch vor allem, also ein Buch von Ney und da wird eben geschrieben über die Art und Weise, wie gerade Familienfotografie, welche Bildsprache hier reinkommt, um die ganz klar dieses Glücklichsein, dieses fast schon zwanghafte Glücklichsein, dieses Performieren so in Forderung setzen. Das ist ein sehr, also generell, ich finde Familie und Bilder um Familien finde ich immer sehr spannend und wir tendieren einfach dazu eben, gerade die vielen Erfahrungen von Gewalt in Familien oder auch genereller einfach grundlegender einfach auch diese Kleintode. Also ich meine, natürlich haben wir hier einen Film, wo das Kind auch verlassen wird von ihrem Vater, was eine wirklich harte Szene ist und die sich auch in Gasmans ein bisschen wiederholt. Also in Gasman geht es, glaube ich, wenn ich spoilern darf, um einen Mann, der eigentlich zwei Familien hat. Und es wird sehr spannend, nur aus einer subjektiven Perspektive von dem Kind erzählt, die auch nicht ganz versteht, warum jetzt das andere Mädchen auch auf dem Schoß ihres Vaters sitzen darf. Das ist ihr Platz. Das ist ein sehr spannendes Bild eigentlich auch, was hier eben eröffnet wird. Wie sie es nicht verstehen kann, nicht verarbeiten kann, was es bedeutet, dass der Vater tatsächlich auch eine zweite Familie haben könnte. Das ist so, gehört nicht in der Normalität Bilder von unseren, wie wir kulturell über Familie reden, obwohl es natürlich auch sichtbar das oft genug gibt.
Darf ich dich dann fragen, damit zusammenhängt, was glaubst du passiert denn genau in der ersten Episode von diesem Film? Also das kann man ja auch vielfältig interpretieren, aber glaubst du, dass es genau das ist? Also dass eigentlich diese Filme dann, also Gasman und Small Death vielleicht in einem Universum spielen, beziehungsweise verschiedene Perspektiven einer eventuell autobiografischen Erlebniskonstellation sind und hier eigentlich dargestellt wird, wie der Vater weggeht und eigentlich der währenddessen Zeit mit seiner zweiten Familie verbringt? Oder glaubst du, dass der Vater weggeht und danach dann nicht mehr kommt? Oder ist es einfach nur sinnbildliches Darstellen der Distanziertheit zwischen den Eltern und der schlechten Familienstrukturverhältnisses? Was genau wird denn da gezeigt? Was glaubst du?
Ja, ich meine, das ist halt schwierig, aber ich glaube, deine drei Optionen, die du bietest und drei Interpretationsweisen sind eigentlich alle legitim in vieler Hinsicht. Also ich finde, es geht halt in erster Linie darum, um diese beklemmende Gefühl der Familie, der Familienverhältnisse, die hier artikuliert werden. Also anders als jetzt, also es ist einfach, finde ich auch sehr schön gemacht, weil wir haben eben diese eigenartige Moment, wo eben die, erstens, wir haben wieder sehr stark diese Subjektive, vor allem am Anfang, wo wir alles von ihrer Höhe gesehen, wo irgendwie im Hintergrund noch verschwommen die Eltern sichtbar sind, dass wir es nochmal ganz stärker verstärkt werden in Gasman, da ist wirklich alles eigentlich aus ihrer Perspektive in irgendeiner Hinsicht erzählt worden und es gibt dieses Nichtverstehen in vieler Hinsicht. Aber hier ist dann diese Momente, wo der Vater die von der Mutter die Haare geschnitten bekommt oder die eine Frisur gemacht wird, ein sehr interessanter Moment, finde ich, weil es ist so eindeutig, sie versucht, ich habe mir beim ersten Mal geschaut und gedacht, bevor ich es verstanden habe, warum tut sie da so lange auf den Haaren herum? Da ist nicht so viel zum Schneiden, das schaut eindeutig fertig aus, was will sie denn noch? Ja, und das ist fast schon so ein verzweifelter Akt von, wie können wir ihn noch länger hier halten? Und er sagt auch eben so, are you done?
Ja, genau.
Und steht sogar auf, während sie noch was macht in seinem Hahn und ist recht kühl, wie er mit ihr eigentlich umgeht, den weiteren und auch natürlich mit seiner Tochter. Und das ist wirklich ein spannendes Bild einfach. Und man sieht dann am Schluss noch das große Gesicht von der Tochter, wie sie fragt, wann kommt Vater zurück? Und die Mutter dann einfach, leider, weil sie auch nichts weiter anders machen kann, weil sie einfach von ihm diese Kühle erfährt und eigentlich diese Kühle an ihre Tochter auch weitergibt, in vieler Hinsicht.
Ja, genau. Ja, spannend. Ich muss sagen, es ging dann tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung, als ich das in den ersten paar Sekunden vermutet hätte. Was ich hier spannend fand oder finde, ist, sie sind ja zu Anfang, ich habe ja versucht, das in den ersten Sekunden dieses Podcasts wunderbar wiederzugeben, ja. Also sie singt da etwas und sie singt dann irgendwie, das ist offenbar ein Kinderreim, den ich jetzt nicht kenne, aber es geht so Sitting on Ma und dann verbessert sie sich, Daddy's Knee. Ja. Und deswegen war meine erste Assoziation da, oh, okay, hier geht es wahrscheinlich um Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch oder sowas. Das war interessanterweise das Erste, was ich da gedacht hätte, aber dann gar nicht, also eher das Gegenteil, eher Vernachlässigung vom Vater.
Ja.
Oder was glaubst du, also sorry, ich frage dich hier immer die schweren Fragen, aber oder was sollte damit angedeutet werden, mit diesem Korrigieren?
Naja, ich meine, das ist interessant, weil es eben das erst, also sie wiederholt ja, also nicht sie, sondern vermeintlich sie, aber eine erwachsene Frauenstimme wiederholt eigentlich diesen Kinderreim ja nochmal im Schluss. Also ich glaube, zum einen ist es wie mit der Kinderreim oder Kindersgesang wichtig, um diesen Rahmen zu setzen fürs Aufwachsen, dieses Motiv überhaupt, das Aufwachsen der Kindheit, Jugend, Alter und was wieder wie das grundlegend einfach uns prägt. Zum anderen, und damit schmeiße ich dann einfach den Ball wieder zu dir mitten ins Gesicht,
au,
sind diese Geschichten nicht alle ganz stark mit Geschlechtlichkeit verbunden oder mit, besser gesagt, mit ihrer Beziehung zu Vätern und der Väterfiguren bzw. Vater- und Männerfiguren, mit dem sie versucht, intime, emotionale Bindungen einzugehen und die nicht available für sie sind tatsächlich?
Ja, doch, auf jeden Fall, natürlich. Also diese drei Sequenzen hier, ja,
genau. Genau.
Genau, aber ich glaube, ja, tatsächlich, ich glaube, das ist eher Ausdruck dessen, dass sie, wie du schön sagst, dass sie gerne eine Verbindung hätte, eine emotionale Verbindung, und die aber nicht bekommt, die ihr verwehrt bleibt und sie dann von der Außenseiterperspektive ein bisschen da drauf schaut und dann eigentlich auch ohnmächtig sehen muss, wie sich das Ganze verschlimmert, beziehungsweise wie sie dann darunter leidet oder ausgenutzt wird sogar. Ja. Genau, ja. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Themenkomplex oder ein anderes Trauma als sexueller Missbrauch.
Also nee, das habe ich auch nicht impliziert. Ich habe nur gemeint, dass eben, ich glaube, dass Daddy's Knee tatsächlich dieser Ausbesser, dieser Freudscher, also Ma, Daddy's Knee, durchaus bewusst gesetzt ist in vieler Hinsicht, weil sie eigentlich, was mir auch eben auch erst beim zweiten Mal schon richtig aufgefallen ist, dass es eigentlich konstant die Tode, die sie erlebt, in irgendeiner Hinsicht mit Männerfiguren zusammenstehen, mit denen sie eine intime, emotionale Bindung haben möchte oder wo man annehmen würde, dass sie eine solche hat. Also beim ersten Mal der Vater, beim zweiten Mal der Junge, mit dem sie irgendwie anscheinend, in dem sie verliebt ist. You fancy that boy. Okay, bin jetzt auch wieder in Südstaaten irgendwas gekommen, was auch immer.
Ach, war gar nicht so schlecht.
Nein, ich weiß nicht. Okay, bist du wieder in dieser Rolle vom letzten Mal drinnen? Gut gemacht, Sebi, gut gemacht, selbst. Oh.
Ja, genau,
okay.
Genau.
Und beim dritten natürlich der Partner, mit dem sie, also der Boyfriend halt, mit dem sie, wo das Vertrauen einfach missbraucht wird. Ich glaube, wo er auch ein bisschen sich schämt, dass er das gemacht hat, aber trotzdem der Schmerz, das Trauma jetzt erlebt. Sie hat gedacht, sie sieht gerade eine Frau im Sterben, Odin, und gleichzeitig auch erneut eine Familiensituation, wo das Kind keine Eltern hat oder keine passenden Eltern hat. Ich meine, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich meine, dieses Kind, das schreiende Kind, was am Schluss noch nachhalt, ist auf jeden Fall wichtig, während sie dann runtergeht. Ja. Also ich finde das nur sehr spannend, wie dieses Element, dieser Geschlechterelement, das durchaus eben hier stark reinspielt, was ich im Ersten, wie gesagt habe, beim darüber nachdenken bemerkt habe. Und das Daddy's Knee hängt da stark drin zusammen, glaube ich.
Ja. Doch, wahrscheinlich auch. Also da kommt mir jetzt sicherlich eine große, sehr sperrige und sehr lang dauernde Diskussion über Freudianismus und freudianische Perspektiven aufmachen. Ich würde sagen, das lassen wir lieber einmal zu, dieses Gefäß, und machen das dann beim nächsten Traumafilm, der sich uns mit Sicherheit präsentieren wird. Und euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, weiß nicht, gibt es noch etwas zu sagen, etwas, das wir nicht erwähnt haben? Wir sind ja mittlerweile auch schon, weiß, 40 Minuten oder so hier in diesem Podcast, dieser Besprechung eines eigentlich nur 12 Minuten langen Filmes.
Das ist so typisch und so gut, wie es gehört. Nein, ich glaube, wir sind schon an einen Punkt gekommen, wo wir ganz klar sagen können, dass der Film, du hast, also selbst wenn der Film noch roher ist als spätere Filme von Lynn Ramsey, also ich gehe absolut mit dir d'accord, dass eben gerade die beiden Spielfilme, die ich von ihr gesehen habe, deutlich besser sind, wobei ich gleichzeitig sagen muss, ich finde Swimmer, einen Kurzfilm, den sie gemacht hat für die Olympischen Spiele, zwar nicht schlecht und auch visuell sehr beeindruckend, aber gleichzeitig nicht so interessant wie diesen Film. Also das ist durchaus auch hier, auch spätere Werke nicht ganz so gut sind wie Ramseys Frühwerk unbedingt. Also es ist nicht teleologisch ganz einfach, das würde ich nur sagen. Aber ich finde trotzdem, dass sie trotz dieser Beschränkungen, die Grenzen, die sie hatte, mit dieser kleinen Format zu arbeiten, sehr tief in Kindheit und das Aufwachsen gekommen sind und dass sich eben, wie wir versucht haben zu diskutieren, eben entlang von Traumatisierungen aufschließt bei Ramsey ihre Perspektive auf dem Thema, vielleicht eben aus autobiografischen Perspektive, ohne jetzt zu sehr in die Auteurtheorie uns zu verlieren, aber auf jeden Fall eine Perspektive mit Kindheit, die nicht ganz so typisch ist, muss man auch sagen, die durchaus in anderen Medien oder in anderen populären Texten nicht so sichtbar wird. Und in dem Kontext natürlich dieses Daddy's Knee, was wir jetzt nochmal am Schluss so kurz besprochen haben, ein durchaus ein wichtiger Punkt, um das weiter zu entschließen, wie das eben geschlechtlich passiert. Und wir setzen uns auch wieder auf den Knien unserer Eltern und reiten davon, kollabieren davon, um nächstes Mal zum Dekadenrückblick uns die letzten 10 Jahre anzuschauen, die 2010er Jahren. Und ja, wir sind vielleicht ein bisschen später, aber das ist mit gutem Grund, weil nächstes Mal sind wir bei der 50. Ausgabe von Kino und die Couch. Und das muss ja auch gebührlich... Perfekt, dankeschön. Gebührlich gefeiert werden. Und damit werden wir, und mit dem der schönen Fanfare, die eben der Patrick hier gemacht haben, uns nochmal die Dekade anschauen, was unsere Lieblingsfilme waren. Und vielleicht auch ein bisschen über uns reden und auch vielleicht über die Dekade selber, also im Sinne von, was diese Listen auch bedeuten für uns. Ich weiß es nicht. Das ist durchaus ein Experiment, dem wir offen stehen, wie wir uns selber hier auf die Couch eigentlich setzen werden. Mehr oder weniger.
Ein bisschen über uns reden, sehr schön. Ja, ich mag Käsekuchen.
Lieblingsfilm Käsekuchen. Zweitliebster Film Spargel. Nein!
Aber Patrick. Okay, jetzt habe ich keinen Hunger mehr.
Willst du nicht sagen, wie sie dir Spargel schicken können und welche Adressen sie das tun können?
Ja, unbedingt. Spargel könnt ihr uns nicht schicken. Ihr könnt uns überhaupt nicht erreichen. Sorry. Nein, bitte seht davon ab, uns Spargel zu schicken. Ja gut, unsere Adressen habt ihr eh nicht. Ihr habt unsere Adressen nur in virtueller Natur. Das ist einerseits bei Gmail. Da heißen wir kinoonthecouch@gmail.com. Ihr könnt uns gerne, wenn es sein muss, virtuellen Spargel schicken. Ihr könnt uns erzählen, was eure Lieblingsfilme der Dekade sind, und vielleicht beeinflusst uns das dann. Und dann nehmen wir in einen oder anderen Film die Liste mit auf oder auch nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Falls ihr kein Freund, keine Freundin langer Worte seid, dann könnt ihr uns auch eine Kurznachricht über den weltbekannten Dienst Twitter schicken. Auch dort heißen wir Kino on the Couch. Ihr könnt unsere Podcasts auch in Videoform begutachten auf YouTube. Genau den gleichen Namen haben wir dort. Auf Facebook sind wir auch zugegen. Freuen uns über einen Daumen hoch, also ein Like, wenn ihr wollt. Darüber hinaus sind wir beheimatet auf der wunderbaren Seite podcastgarden.com. Dort findet ihr uns. Ihr findet uns aber auch in jedem Podcast-Catcher eures Vertrauens und auch in jedem RSS-Feed. Da sollten wir vorhanden sein. Und zu guter Letzt sind wir auch auf Apple Podcasts hörbar. Selbst da, war das allumfassend oder habe ich hier etwas vergessen? Das würde ein schweres Trauma in mir hervorrufen, wenn dem so wäre.
Ich glaube eher, du hattest schon mal als Kind ein großes Trauma bezüglich unvollständiger Berichte, die du abgegeben hast. Und seitdem hauntet dich das und darum musst du immer so neurotisch, obsessiv die ganzen Sachen ganz richtig sagen. Und das hast du auch wieder getan.
Wunderbar.
Aber wenn du willst, kannst du natürlich Podcast gar nicht dreimal wiederholen oder so.
Nee, muss nicht sein. So wichtig ist es doch nicht.
Ja. Und damit, ja, verlassen wir wieder Schottlands schöne Landschaften und werden uns nächstes Mal wieder im mitteleuropäischen Raum oder weltweit zusammentun und über Filme reden.
Nächstes Mal weltweit eben. Das ziehen wir. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ich widme mich jetzt dann wieder meinem puren Heroin. Und,
ja, Patrick, heute sind Oxycontin richtig cool und nicht Heroin. Das ist auch uncool heutzutage.
Sind die aber auch nicht bei uns hier in Deutschland? Oder? Das ist ein US-amerikanisches Problem.
Okay, vielleicht sollten wir mal Strache fragen, was für ihn beliebt ist. Ich glaube, es ist Koks. Aber das ist natürlich immer ein Evergreen, ein Everwhite.
Ja, Koks ist so die Bonzendroge, habe ich so einen Eindruck.
Ja, das also glaube ich auch. Wir wissen ja, dass du der Bonzen bist unter uns, dementsprechend vielleicht lädst du dich ein.
Ja genau, ich habe die Kokspflanzen bei mir auf dem Balkon wachsen. Sag's nicht weiter.
Direkt in den Spargel und damit ciao.
Oh Gott. Ja, ihr seht, wir sind gute Dinge und scherzen gerne, aber trotzdem müssen wir uns verabschieden. Ciao Leute, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Okay. Ich gehe das letzte Wort haben.
ja, wunderbar. Jetzt hast du aber das letzte Wort in dem Segment nach den Trailern. Ich kann nicht reden. Jetzt hast du das letzte Wort im Segment nach. Na gut, wir haben keinen Abspann. Haben wir einen Abspann? Doch, wir haben einen. Ah,
aber,
okay, egal. Stopp.
Hast du denn den Podcast schon mal gehört?
Was? Man kann uns hören? Wir nehmen das auf? Ah!